Wunderschönen guten Morgen. Gibt es Leute in unserer Mitte, die gerne gute Tage sehen wollen? Ja? Ein paar, wenige? Gibt es ein ganz einfaches Rezept dafür? Ich sage euch, wie es geht. Ich sage aber nur das, was das Wort Gottes sagt, okay? 1. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Also ein relativ einfaches Konzept. Wenn du gute Tage sehen willst, dann pass auf, was du sagst. So, das könnt ihr jetzt die nächsten Wochen und Monate einfach einüben. Und das würde als Predigt schon reichen, oder? Gott hat so in den letzten Wochen entlang dieser Linie zu mir geredet und offenbart mir Dinge immer mehr bezüglich unserem Reden. Und ich bin selbst erstaunt, obwohl ich vieles von dem schon wusste, bin ich doch selbst erstaunt, was noch alles so drin steckt im Wort Gottes über diese Wahrheit, wie wir durch unser Reden Situationen beeinflussen können, zum Guten oder zum Schlechten. Jetzt sage ich noch einen ganz heftigen Vers aus Sprüche Kapitel 11, Vers 11. Lässt sich leicht merken, wie der Fasching, 11.11.11.11. 11, 11, 11. Ja, Sprüche 11, Vers 11. Durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch. Aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Durch den Segen der Frommen kommt Mönchengladbach hoch. Durch das Reden der Gottlosen aber wird es niedergerissen. Ich meine, das ist schon eine heftige Aussage, oder? Wenn das wirklich wahr ist, wenn das Gottes Wort ist, hey, dann haben wir doch eine enorme Möglichkeit, dass eine Stadt, und ich würde sogar weitergehen und sagen, auch eine Familie oder eine Firma oder eine Nachbarschaft oder unser Leben persönlich hochkommt. Wenn es wirklich stimmt, was das Wort Gottes hier sagt, dann kann unser segensreiches Reden etwas aufbauen zum Guten. Wenn wir aber das Reden den Gottlosen überlassen und dass ihre Worte Kraft entwickeln und entfalten, dann reißt das nieder. Und erst so in letzter Zeit hat Gott mir das geoffenbart. Das war mir vorher nicht so bewusst und ich dachte, warum ist denn das so? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, weil wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind und der Herr spricht und es wird, oder? Der Herr sprach und es ward. Und weil wir in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen sind, haben auch unsere Worte erschaffende Kraft. Nicht im selben Sinne wie der Schöpfer, aber durchaus in gleicher Richtung. Was immer wir sprechen, ob zum Segen oder zum Fluch. Aber weil wir in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen sind, haben unsere Worte Auswirkung. Es ist nicht einfach so, dass wir dahin reden, ohne Wirkung, sondern unsere Worte haben Kraft. Jakobus sagt im dritten Kapitel, das ist so eines der ausschlaggebenden Kapitel über die Zunge, sagt er, die Zunge ist wie so ein Steuerruder in einem Ozeandampfer. Dieser riesen Ozeandampfer wird hier letztendlich doch gelenkt durch dieses kleine Steuerruder am Rumpf des Schiffes. Und dann sagt der Jakobus, so ist unsere Zunge, sie lenkt unseren ganzen Körper. So, das heißt, wie wir sprechen, wird unser Körper und unser Leben beeinflusst. Das sind schon alles ziemlich heftige Aussagen, wenn wir darüber nachdenken. Aber je länger ich darüber nachdenke und auch Erfahrungen mache, es stimmt wirklich. Wie wir reden, prägt unser Leben. Prägt unser Leben. Steuert unser Leben in die eine oder in die andere Richtung. Wie rede ich? Wie benutze ich meine Zunge und in diese Richtung steuere ich mein Leben? Ich sage euch mal zwei kleine Begebenheiten, um das etwas praktischer zu machen. Vor vielleicht 6, 8 Wochen war ich in Ostdeutschland unterwegs, was ich ja regelmäßig tue, um dort Gemeinden auch zu besuchen und zu begleiten. Und da war ich in der Nähe von Dresden in der Gemeinde. Dort haben wir vor 2 Jahren Älteste eingesetzt, auch ein junges Ehepaar. Die haben jetzt 2 Kinder. Das erste Kind ist 2 Jahre alt und ist ein so friedliches Kind. Ja, das hat von Anfang an durchgeschlafen, das heißt einmal in der Nacht aufgewacht, hat getrunken an Mutters Brust und weitergeschlafen, so richtig toll. Ja, so als Vater von 4 Kindern weiß ich ungefähr, was das bedeutet. So friedliches Kind. Die waren natürlich total happy. Ja. Und dann haben die Leute zu ihnen gesagt, Verwandte und Freunde und auch Gemeindeglieder haben zu ihnen gesagt, ah, das ist nicht normal. Ja, dass ein Kind so friedlich und so ruhig ist. Ihr werdet schon sein, euer nächstes Kind wird nicht so friedlich sein. Das gibt einen Schreihals. Nun, und sie war schwanger mit dem zweiten Kind. Und die Leute haben immer wieder gesagt, das gibt einen Schreihals. Ihr werdet schon sein, es gibt einen Schreihals. Februar diesen Jahres kommt das Kind zur Welt und es ist ein Schreihals. Er schreit jede Nacht. Und zwar, was immer sie versucht haben, um das Kind ruhig zu kriegen, mit allen Tricks und Raffinessen von medizinischer Weise, über Erziehungsmaßnahmen, über Gebet, über Zungenreden, alles, nichts hat geholfen. Das Kind hat geschrien und geschrien und geschrien. Die Eltern waren völlig fertig, könnt ihr euch vorstellen, ermattet, ermüdet, alles versucht. Und eines Nachts wieder, der Vater versuchte das Kind in den Schlaf zu wiegen, war schon wieder spät, er war völlig fertig und schrie zu Gott und sagte, Herr, was soll ich denn noch machen, hilf mir. Das war so im April diesen Jahres. Und dann sagte Gott zu ihm, das Kind ist festgelegt. Man hat das Kind als Schreihals bezeichnet und es wurde zum Schreihals. Und da gingen ihm die Augen auf und er sagte, das stimmt. Und er bat Gott um Vergebung, dass sie das einfach so angenommen hatten und so akzeptiert haben, dass diese Worte auf ihr Kind übergegangen sind. Und noch in der gleichen Nacht entkräftete er diese Worte und sagte, im Namen Jesu, ich entkräfte die Macht dieser Worte. Von dieser Nacht an schlief das Kind durch. Durch. Ja, also nicht mal, dass es einmal wach geworden wäre, sondern seither Nacht für Nacht. Es ist kein Schreihals mehr. Und es war eigentlich noch nie ein Schreihals, aber es wurde zum Schreihals gemacht durch die Kraft der Worte. Ist das komisch? Es ist wahr. Es ist wahr. Die Worte haben Kraft. Und wie schnell passiert es, dass wir so einfach Dinge aussprechen? Und es geht jetzt nicht so darum, dass wir mal was sagen, sondern es geht, wenn man wiederholterweise es ausspricht. Ja, dann lenkt das in diese Richtung. Es entzündet ein Feuer, sagt Jakobus. Es bringt etwas in Bewegung, in eine bestimmte Bewegung, je nachdem, was wir sagen und wie wir reden. Denn unsere Worte haben Kraft. Unsere Worte haben Kraft. Es geht sogar noch ein Stück weiter. Unsere Worte haben so viel Kraft, dass es etwas, dass es förmlich im Boden drin steckt. Wenn über längere Zeit bestimmte Worte ausgesprochen werden und Sätze ausgesprochen werden, dann steckt das förmlich in dem Boden drin oder in einer Familie oder in einer Geschichte drin und wirkt noch nach, manchmal über Generationen. Ich habe auch so ein seltsames Erlebnis gemacht, in diese Richtung schon manches erlebt, aber das war relativ drastisch von einem anderen Ehepaar in einer anderen Gemeinde, sie sind auch in Gemeindeleitung. Und sie riefen mich eines Tages an und sagten, komm mal und rede, wir brauchen ein Gespräch. Ich bin dahin gefahren und sie wohnen in Reihenhäuser, ja, die so in L-Form angelegt sind. Und sie wohnen von der Straße aus betrachtet in Haus 5. Vor ungefähr 3 Jahren begann es, dass in Haus 1 Streit war in der Ehe. Die Ehe wurde getrennt. Der Mann blieb zu Hause mit den Kindern und die Frau ging. Ein paar Monate später dasselbe in Haus 2. Streit in der Ehe. Auseinandersetzungen, Trennung, der Mann blieb mit den Kindern, die Frau ging. Etwas später Haus 3, wieder etwas später Haus 4, genau dieselbe Geschichte. Und sie leben in Haus 5. Haus 6 sagte zu ihnen, ihr seid die Nächsten. Und sie haben gesagt, ah nein, ja, nehmen wir nicht an. Aber die haben dann doch Muffe gekriegt, Angst gekriegt und haben mich angerufen und gesagt, was soll man denn machen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß auch nicht, wir müssen den Herrn fragen, was ist hier los, mit was hängt das zusammen? Und dann haben wir gebetet. Und ihr wisst, der Geist Gottes ist ja ein ewiger Geist. Er ist nicht gebunden an Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft. Und so hat der Geist Gottes, als wir gebetet haben, mich zurückversetzt in die Vergangenheit. Und ich konnte dieses Gelände sehen, bevor die Häuser drauf standen. Und ich sah, da war ein Bauernhof. Und es war noch Feld, dort wo jetzt die Häuser stehen, diese sechs Einfamilienhäuser, war früher ein Feld und Bauer und Bäuerin haben dieses Feld bewirtschaftet. Und ich konnte sie sehen und hören im Geist, wie sie dort auf dem Feld gearbeitet haben. Und ich hörte, wie sie miteinander redeten. Und sie haben sehr schlimme Worte übereinander gesagt. Sie haben sehr abfällig übereinander gesprochen. Sich immer ständig angeklagt und abfällig voneinander geredet. Und sagt, ach du mit deinem, da, da, da. Und dann haben sie immer sich den Rücken zugewendet und sind in eine andere Richtung gegangen. Also sich voneinander getrennt. Als ich das so beschrieb, was ich sah im Geist, dann stoppte mich die Ehefrau und sagte, stopp, genau so verhalten wir uns. Wenn wir Streit haben, dann reden wir abfällig übereinander und dann wenden wir uns den Rücken zu und jeder zieht sich in seine Ecke zurück im Haus. Und sie merkten plötzlich, dass das, was sozusagen Geschichte war, hat sich auf sie übertragen, auf ihren Lebensstil. Und wir haben dann ein bisschen nachgeforscht und es war tatsächlich so, seit sie in dieser Wohnung leben, haben sie dieses Verhaltensmuster mehr und mehr begonnen. Und im Prinzip war derselbe Geist, wenn du so willst, schon in ihrem Haus, der Haus 1 bis 4 schon zerstört hatte oder die Ehen zerstört hatte. Und noch eine interessante Kleinigkeit, was ich nicht im Geist sah, aber was sie mir dann erzählt haben, die Frau, also diese Bäuerin, hat sich erhängt. Also die Frau ging. Der Mann blieb mit den Kindern zurück. Und genau diese Geschichte, relativ ungewöhnlich, ja, wenn es Trennung oder Scheidung gibt, ist es üblicher, dass die Frau bleibt und der Mann geht. Dort, bei allen vier Häusern, genau umgekehrt. Aber genauso war die Geschichte dieser Familie, die dort lebte. So, was machst du jetzt? Und wir haben geredet miteinander und sie haben zunächst angefangen, Buße drüber zu tun. Sag, Herr, vergib uns, dass wir in solcher Weise miteinander geredet haben, dass wir so miteinander umgehen. Herr, vergib uns unser Reden. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte von Jesaja, als er dem Herrn begegnet und diese Heiligkeit Gottes sah? Das Erste, was er sagte, Jesaja Kapitel 6, Herr, ich kann doch dir sozusagen gar nicht dienen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Das Erste, was er wahrnahm, war die Unreinheit seiner Lippen, seiner Sprache. Und dann ging der Herr, oder der Engel des Herrn ging zum Altar, nahm eine Kohle vom Altar, berührte seine Lippen und reinigte seine Lippen. Und das ist das Großartige, weil wir Jesus Christus kennen, weil er am Kreuz von Golgatha all unseren Schuld beglichen hat, den Fluch auf sich genommen hat. Weil dort am Kreuz von Golgatha das Entscheidende geschehen ist, was überhaupt geschehen konnte. Dort hat Jesus alles erledigt. Deshalb gibt es Reinigung und Vergebung für all unser Verfehlen, für all unsere Schuld. Was wären wir ohne Jesus? Was wären wir ohne Jesus? Ich beneide jeden, der Jesus Christus kennt. Und ich bin sehr traurig drüber, über jeden, der Christus nicht kennt und der nichts weiß von dieser unglaublichen, herrlichen, großartigen Erlösung in Jesus Christus. Ich meine, ihr seid alle so aus, als ob ihr ihn kennt, oder? Wenn nicht, dann muss sich das schleunigst ändern. Ja. Es kann uns nichts Besseres passieren, als Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Die Kraft seiner Vergebung erfahren. So, was würde ein Ehepaar tun in solch einer Situation, wenn du plötzlich merkst, was da abgeht und du weißt nicht, damit umzugehen? Aber hier gibt es die Kraft des Kreuzes Jesu Christi. Ja? Und sie haben um Vergebung gebeten und gesagt, Herr, berühre unsere Lippen, vergib uns und reinige uns von all diesem bösen, zerstörerischen, niederschmetternden, zerstörerischen, kaputtmachenden Reden. Herr, reinige unsere Lippen. Wir wohnen unter einem Volk mit unreinen Lippen und wir sind auch schon davon infiziert. Wir reden auch unrein, miteinander und übereinander. Und haben wir um Vergebung gebeten. Und das Blut Jesu Christi wascht uns rein von all unserer Schuld. Ja. Und dann haben wir diese Worte entkräftet. Das ist auch, weil dieser Fluch durch das Kreuz von Golgatha gebrochen ist, können wir im Namen Jesu auch solche Festlegungen, solche Flüche, solche historischen Gegebenheiten und die damit verbundene Kraft oder Macht können wir brechen. entkräften durch die Kraft des Namens Jesus. Denn es gibt keinen anderen Namen, der uns gegeben ist und in dem Heil ist, außer dem Namen Jesus Christus. In seinem Namen ist Heil und Kraft. Dieser Name ist sehr kraftvoll. Über alle anderen Namen. Dann haben wir Jesus. So haben wir das gemacht. Und dann sage ich so, und jetzt ist es wichtig, dass wir einen gegengesetzten Lebensstil einüben. Redet gut übereinander. Fangt an, segensreich, wohlwollend, auferbauend übereinander zu reden. Und wendet euch einander zu. Ja? Also es ist in der Regel eine geistliche Waffe, genau das Gegensätzliche zu tun von dem, was vorher zerstörerisch gewirkt hat. Man kann das nur durchhalten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Leute, sonst geht es nicht. Man kann sich disziplinieren, anstrengen, bemühen. Es ist doch so schwer. Aber der Herr hat uns seinen Geist gegeben, der uns Kraft gibt, dieses Leben der Nachfolge Jesu zu leben. Das ist nun einige Monate her, dass wir das so gemacht haben. Und sie haben angefangen, diesen anderen Lebensstil zu leben, anders zu reden, auch übereinander zu reden, mit ihren Kindern anders zu reden. Und zum ersten Mal seit Jahren, seit sie dort in dem Haus wohnen, bleiben sie während der Urlaubszeit zu Hause. Ja? Weil sie sind immer weggegangen. Weil sie sagt, hier im Haus kann man sich nicht wohlfühlen. Ja? Interessanterweise, sie haben einen Wohnwagen, gehen dann weg. Wenn sie im Wohnwagen weg sind, streiten sie sich nicht. Haben sie wunderbare Ehe. Sind sie zu Hause in dem Haus, geht der Punk ab. Oder gehen. Der Punk ab, ja? Ist das komisch? Schon komisch, gell? Aber ich habe viele solche Geschichten, wenn ihr wollt. Ja. Und vielleicht ist auch für manchen von euch, so im ganz persönlichen Umfeld, wo wir stehen und leben, beobachtet mal, wie ihr euch verhaltet und sagt, ist das normal? Vor allem, wenn wir dann an anderer Stelle sind und uns dann eigentlich anders verhalten, als zu Hause zum Beispiel, oder wenn wir im Betrieb uns in spezieller Weise verhalten, aber sonst nicht so, dann muss man sich mal fragen, sag mal, woher kommt denn das? Gut, und wir sind jetzt hier bei dem Thema Sprechen mit der Zunge. Das war ein Beispiel, weil diese Leute so gesprochen haben, hat das eine bleibende Kraft und zerstört das gottlose Reden, macht kaputt. Die gute Botschaft ist, der Segen der Frommen baut auf. Ja. Das heißt, unser segensreiches Reden hat eben auch Kraft. Aber nicht Kraft zur Zerstörung, sondern zur Erbauung, zur Stärkung. Lass mich noch einen Text hinzufügen im Epheserbrief, Kapitel 4. Also die Bibel, wenn ihr mal nachgucken wollt und dem nachgehen wollt, die Bibel sagt sehr viel über die Zunge, über das Sprechen, wie wir reden sollen und so weiter. Es wäre eine ausgiebige Bibelarbeit, die man da machen kann. Hier Epheserbrief Kapitel 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet erstens, was gut ist. Redet, was gut ist. Zweitens, redet, was erbaut. Drittens, redet, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und gleich danach kommt und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Ich finde es eine sehr hilfreiche Aussage, auch in Bezug dessen, wie wir reden sollen. Er sagt, der Paulus, redet so über diese Sachen, die gut sind. Wir sind sehr beeinflusst von der Umwelt, in der wir uns bewegen. Und in unserer Medienwelt ist eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht. Ja, denn eine gute Nachricht verkauft sich nicht. Aber eine schlechte Nachricht, wenn irgendwo ein Erdbeben war oder irgendwo ein Mord passiert ist oder ein Unfall oder sowas, das kann man bringen in den Medien, Fernsehen oder Printmedien, das verkauft sich gut. Aber eine gute Nachricht, wer will die gute Nachricht schon lesen? Und so sind wir geprägt in unserer Gesellschaft, dass wir immer oder vorrangig die schlechten Nachrichten hören. Aber dass es viel mehr gute Nachrichten gibt, ist gar nicht im Bewusstsein. So, das heißt, es ist eine bewusste Übung, auch sich dessen bewusst zu machen, wie rede ich und was rede ich? Rede ich mit den Gottlosen die gleichen Dinge, die zerstören? Oder rede ich, was gut ist? Wie stehe ich auf morgens und über was rede ich? Über was redest du? Über was rede ich, Michael Winkler, wenn ich aufstehe? Redet über das, was gut ist. Das heißt, man muss das ganz bewusst tun. Normalerweise tut man das eher nicht, über das zu reden, was gut ist. Man redet dann tendenziell, wenn was nicht gut läuft, dann redet man. Wenn was gut läuft, redet man weniger drüber. Paulus sagt, gewöhnt euch an, über das zu reden, zu sprechen, was gut ist. Ja? Denn es bringt Segen denen, die es hören. Das Segen erbaut. Okay? Bringt hoch. Mit anderen Worten, wenn ich mir angewöhne, über das Gute zu sprechen, dann wird es diejenigen, die es hören, erbauen. Ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir über Dinge hören, die gut laufen, das tut uns gut, oder? Erbaut uns. Stärkt uns. Geht es uns besser hinterher. Und wenn wir immer Botschaften hören von dem, was nicht gut läuft, dann sagen wir, scheiß Leben. Ja. Wann kommt Jesus endlich wieder und erlöst uns aus all diesem Kram? Ja. Redet über das, was gut ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das zweite ist, redet über das, was erbaut. Das heißt, es ist ein Stück weit auch ein Filter notwendig zu sagen, wenn ich jetzt über diese Dinge rede, rede ich so, dass es erbaut? Oder rede ich so, dass es zerstört, niederreißt? Man kann, wenn das wahr ist, und es ist wahr, dass meine Worte entweder erbauen oder zerstören, dann ist es doch logisch, dass ich versuche, möglichst viel Erbauliches zu reden, denn ich will doch erbauen und nicht zerstören. Ich will ja nicht verantwortlich sein für Zerstörung im Leben einer Stadt oder in der Firma oder in der Familie. Wie redest du eigentlich über dich selbst, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst oder so? Ja. Heute wieder mies drauf. Ja. Wie sehe ich denn aus? Genau. Es gibt so einen Spruch, der sagt, ab 40 ist jeder für sein Gesicht selbst verantwortlich. So, manche von euch haben hier noch Gelegenheit, was dafür zu tun. So, auch wie wir über uns selbst sprechen, erbaut uns oder zerstört uns. Ja? Also auch da gibt es viele Geschichten zu erzählen von Menschen, die immer wieder zerstörerisch über sich selbst denken und sprechen. Das kann ich nicht, das bin ich nicht. Das hat sowieso keinen Wert mit mir. Ja? Meine Güte, wie sehe ich denn aus? Ich bin mit dem, wie ich aussehe, sehr unzufrieden. Und kein Wunder, sehen sie immer schlechter aus. Ich weiß, das ist nicht die ganze Kosmetik, die es braucht. Aber fang an, so zu reden über dich, wie Gott über dich redet, segensreich auch über dich selbst zu reden, das erbaut. Drittens, rede auch über das, was notwendig ist. Ich bin froh, dass es da steht, denn sonst würden wir vielleicht ganz schnell in diese Kategorie kommen und sagen, man darf nur noch das Gute reden und irgendwelche Kritik oder irgendwelche schwierige Dinge darf man gar nicht ansprechen. Nein, Paulus sagt auch hier, redet auch über das, was notwendig ist. Es gibt Dinge, über die muss man reden. Aber man muss sie ansprechen. Ein Ehepaar muss miteinander Dinge austragen und sagen, wir müssen da mal drüber reden. Mit den Kindern. Man sagt, wir müssen darüber reden. So kann es nicht weitergehen. Aber auch da gilt, wenn wir Dinge ansprechen, die notwendig sind anzusprechen, sollen sie auch so angesprochen werden, dass sie Segen bringen, denen, die es hören. Also sprechen wir die notwendigen Dinge auch in der Weise an, dass sie letztendlich erbauend sind, aufbauend sind. Oder zerstören wir mit unserem Reden? Noch ein letzter Gedanke in diese Richtung, bevor ich da noch eine Auflösung gebe. Unser Reden kann sogar so kraftvoll sein, dass es jemand wie erdolcht. Ich bin ein Versager, ich bin gesagt, du bist doch kein Versager. Ich habe versucht, ihm zu erläutern, zu erklären, Argumente dagegen zu setzen. Nein, ich bin ein Versager. Und durch irgendeine Begebenheit kam dieser Satz in sein Leben hinein: Ich bin ein Versager. Völlig irrational. Aber er empfing diesen Satz als eine Wahrheit und dieser Satz grub sich in seinen Geist, in seine Seele hinein und fraß ihn förmlich innerlich auf. Wir erreichten ihn nicht, wir konnten zu ihm reden, wir haben gebetet, wir haben alles möglich gemacht, es erreichte ihn nichts. Er hielt fest an diesem Satz: Ich bin ein Versager. Wir brachten ihn schlussendlich in die geschlossene Psychiatrie. Wir haben ihn behandelt. Er wollte nicht mehr leben. Dann, das war wenige Monate, das war dann zur Weihnachtszeit. Im Dezember war Weihnachtsmarkt dort in der Stadt, in der er in der Psychiatrie war. Sie haben einen Ausflug gemacht, haben extra jemand abgestellt für ihn, der nur auf ihn aufgepasst hat, weil er suizidgefährdet war. Es gelang ihm zu entkommen, rannte zum Bahnhof, warf sich unter den nächsten Zug und starb. Wegen einem Satz. Ich war so schockiert, das ist jetzt viele Jahre her. Ich wusste viele Sachen nicht. Von dem, was ich euch heute erzähle, vieles von diesen geistlichen Wahrheiten wusste ich einfach nicht. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Ich wusste ihm nicht zu helfen. Aber ich lernte durch diese und inzwischen auch viele andere Begebenheiten, welche Kraft Worte haben können. Ja? Wie ein Wort, wenn du es empfängst, das ist das Entscheidende, ja? Wenn du es empfängst, dann ist es wie so ein Pfeil, der dich treffen kann und der sein Gift entfaltet in deinem Geist und in deiner Seele, förmlich einen umbringen kann. Das ist, ich weiß, ein sehr dramatisches und drastisches Beispiel, aber wir brauchen manchmal solche Beispiele, die ja wahr sind, um uns wach zu rütteln und zu sagen: Meine Güte, was sage ich denn über andere? Oder welche Worte hat man über mir ausgesprochen? Sind vielleicht Dinge in meinem Leben so geworden, wie sie geworden sind, weil ich bestimmte Worte empfangen hatte? Zum Beispiel zu mir hat man oft gesagt in meiner Kindheit: Du bist wie dein Opa. Ich bin nicht wie mein Opa. Aber man hat es gesagt, mein Opa wollte es, dass ich so bin wie er. Also habe ich das gehört von der Kindheit an. Ja, du bist wie dein Opa. Und ich fing an, wie mein Opa zu leben und das Interesse zu haben wie mein Opa und so weiter und so weiter und so weiter, bis ich irgendwann feststellte, ich bin nicht wie mein Opa. Ja, und ich löste mich von diesen Worten und fing dann an, mein Leben zu leben. Aber viele Dinge in meinem jungen Leben habe ich gelebt, zum einen, weil ich so sein sollte wie mein Opa, zum anderen habe ich mich dagegen gewehrt, in Rebellion dazu gelebt. Und beides hat eine schlechte Auswirkung gehabt. Aber es war diese Festlegung, dieser Ausspruch: Du bist wie. Und ich weiß inzwischen viele Geschichten und habe viele Menschen in dieser Richtung schon gedient oder auch ganze Gruppen gedient, die so festgelegt wurden und Worte empfangen haben: Du bist so. Und sie haben es empfangen als Wahrheit und diese Wahrheit oder diese Lüge fing an, sie zu formen und sie wurden so. Warum sage ich das? Zum einen, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Dort, wo solche Dinge auf unser Leben wirken, wo wir merken, dass ich solch einer Lüge, solch einem Fluch, solch einer Festlegung aufgesessen bin, dass wir durch die Kraft des Namens Jesus davon loskommen. Sagen: Jetzt ist Schluss. Ja? Vielleicht noch eine Geschichte ist mir gerade eingefallen. Auch weil wir uns manchmal selbst festlegen durch bestimmte Worte. Ich habe mal mit einer Frau gebetet, die war zu dem Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre alt. Ganz dicke, sehr, sehr dicke Frau. Und sie hat furchtbar darunter gelitten, dass sie so dick war. Sie hat alles versucht, jede Diät, jede medizinische Behandlung und nichts hat geholfen. Sie hat quasi nur eine Praline angeguckt und dann wurde sie schon dicker. Ja, das ist richtig brutal schwierig. Und sie kam im Gebet nach vorne und war so verzweifelt und sagte: Was ist da nur dahinter? Und ich sagte: Du, ich weiß es auch nicht, lass uns beten und einfach hinhören, ob Gott uns was zeigt. Und dann zeigte mir Gott, dass mit 14 irgendwas in ihrem Leben passiert sein musste, was das ausgelöst hat. Und ich fragte dann: Warst du mit 14 noch schlank? Ich sagte: Ja, ich war sehr schlank. Und ich sagte: Was ist mit 14 passiert, als du 14 warst? Dann sagte sie, da wurde sie von einem Mann verfolgt. Und der Mann wollte was mit ihr haben und hat ihr Geld angeboten und hat gesagt: Du kriegst 100 Mark, wenn du mit mir aufs Zimmer kommst. Sie ging nicht mit ihm aufs Zimmer, aber sie war so schockiert, sie rannte weg und hat nie irgendjemand was davon erzählt. Aber sie hat in ihrem Herzen gesagt: Nie wieder wird ein Mann mich begehrenswert finden. Sie fing an, dick zu werden. Von diesem Zeitpunkt an. Und wir haben diesen Fluch gebrochen. Ich habe sie leider nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob sie abgenommen hat jetzt oder was es wirkt. Da kann ich euch nicht die Geschichte leider zu Ende führen. Aber insofern auch nochmal bewusst machen, wie solche Worte, solche Festlegungen Kraft entwickeln. Denn unsere Worte haben Kraft. Aber es gibt die Freiheit und es gibt die Erlösung und die Loslösung und denn die Freiheit der Kinder Gottes durch Jesus Christus. So, wenn Dinge in unserem Leben sind, wo ich sage, da bin ich festgelegt, da hat etwas in mein Leben so hineingewirkt, es gibt die Befreiung durch Jesus Christus. Ja, und entkräfte im Namen Jesu diese Worte. Es gibt auch Vergebung, wo du selbst über dich so gesprochen hast und dich auf Dinge eingelassen hast, bewusst oder unbewusst, wo du gemerkt hast, diese Worte sind zerstörerisch in meinem Leben. Ich habe sie über mich selbst ausgesprochen. Es gibt Vergebung von Jesus Christus für diese Worte oder Sätze in deinem Leben. Die andere Seite ist die, dass ich euch natürlich auch darauf aufmerksam machen möchte, vom Wort Gottes her, wie sprechen wir? Und möchte uns sehr ermutigen, dass wir lernen, bewusst Segen auszusprechen. So, jetzt habt ihr hier einen Nachbar, der euch ein bisschen Not macht, oder? Wie reden wir über den Mann? Es wird eine Auswirkung haben. Segensreich? Was ist der Segen Gottes für diesen Mann? Muss man ihn erst fragen. Ja, sag, Herr, wie willst du diesen Mann segnen? Und dann sprechen wir diesen Segen aus, zum einen im Gebet und wenn wir ihm begegnen. Wir behandeln ihn so, wie Gott ihn segnen will. Ist das schwierig? Ziemlich. Gibt vielleicht Nachbarn in deinem Umfeld, die regen dich tierisch auf? Ja? Spucken dir in den Garten oder was weiß ich? Und vielleicht, was hast du über sie gesagt? Diese! Oder, sag Herr, wie willst du diese Leute segnen? Also ein Segen ist nicht was Willkürliches, wo ich mir was überlege, sondern ich kann nur kraftvoll segnen, wenn wir Segen empfangen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also ich muss den Herrn erst fragen, was ist dein Segen, Herr, für diese Person, für diese Familie? Und wir empfangen den Segen und wir sprechen und leben den Segen. Es ist nicht ausreichend, nur im Gebet den Segen auszusprechen, sondern es ist auch, wie wir den Menschen dann begegnen und was wir mit ihnen sprechen und über sie sprechen. Ja, also nicht so vergeistlichen im Sinne von, in meinem stillen Kämmerlein, da bete ich für den Mann und spreche Segen aus über ihn. Das ist in Ordnung, aber nicht ausreichend. Sondern wenn du ihm begegnest, dann sprich auch entlang dieser Linie. Du musst nicht sagen, und so spricht der Herr zu dir. Ja, nicht so, sondern einfach, wenn der Herr sagt, ich will ihn segnen mit Gesundheit und Kraft, dann geh auf ihn zu und sag, ich wünsche ihm Gesundheit. Ja, und wünsche, dass es ihm gut geht. Aussprechen. Ja, ist about. Und ich lade uns auch ein als Gemeinde, dass wir segensreich sprechen, erstens über andere Gemeinden. Ob sie uns passen oder nicht passen. Natürlich in erster Linie über unsere eigene Gemeinde. Aber das macht er sowieso. Segensreich sprechen über andere Gemeinde, denn auch hier sagt das Wort Gottes, was der Herr gesegnet hat, kann ich doch nicht verfluchen. Ja? Wer Israel verflucht, der ist verflucht. Denn Israel ist von Gott gesegnet. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von Biliam, der aufgefordert war, das Volk Israel zu verfluchen. Und er sagt, ich kann nur das sagen, was Gott mir sagt. Und als er das Volk Israel sah, da sprach er den Segen Gottes aus über dieses Volk. Denn er sagt, ich kann doch nicht verfluchen, was der Herr gesegnet hat. So, wenn der Herr sein Volk gesegnet hat, dann sollen wir auch segensreich sprechen über die anderen Gemeinden am Ort, ob sie uns passen oder nicht passen, ob wir mit ihnen einverstanden sind oder nicht. Es ist die Frage, was denkt Gott über sie? Manchmal muss ich auch mit ihnen sprechen, was notwendig ist, bei der einen oder anderen Gelegenheit. Aber wenn ich mit ihnen spreche, dann immer so, dass es Segen bringt denen, die es hören. Einverstanden? Zum anderen möchte ich uns auffordern, auch als Gemeinde, dass wir es bewusst praktizieren, diese Stadt zu segnen. Und auch nicht einfach nur zu sagen, okay, was könnte der Segen sein, sprechen wir mal. Sondern zu sagen, Herr, wie willst du diese Stadt Mönchengladbach segnen? Was sind deine Gedanken über diese Stadt? Was sind eigentlich deine ursprünglichen Vorstellungen über diese Stadt, über den Menschen dieser Stadt, über die Einrichtungen dieser Stadt, über die Schulen, über die Kindergärten dieser Stadt, über die Unternehmen dieser Stadt. über die sozialen Einrichtungen dieser Stadt und so weiter. Herr, was sind deine Gedanken darüber? Und die wollen wir hören. Und wir segnen diese Stadt mit dem, was Gott über diese Stadt denkt. Auch wieder, indem wir so beten, sagen wir, segnen euch mit diesem und diesem. Und auch wenn wir Menschen begegnen oder wenn wir Publikationen oder wenn wir auf der Straße sind, dass dieser Segen zum Ausdruck kommt. Ja? Denn, ich erinnere nochmal, Sprüche 11, Vers 11, der Segen, durch den Segen der Frommen kommt eine Stadt hoch. Und wir brauchen uns nicht beschweren über den Zustand einer Stadt, wenn wir nicht diejenigen sind, die zum Aufbau der Stadt beitragen durch unseren Segen, den wir hineinlegen im Namen des Herrn. Solange wir das den Gottlosen überlassen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn etwas zerbricht und kaputt geht. Fang an, das zu sprechen, was Gott über diese Stadt spricht. Ich glaube, es wirkt. Jawohl. So, und zum Schluss. Wie können wir das Ganze überhaupt leben? Das Wort Gottes sagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Also es geht hier bitte nicht um irgendein Leistungstraining. Das kriegen wir nicht hin. Das sind tote Werke. Aber es geht darum, dass unser Herz erfüllt ist mit Gutem. Damit dieses Gute aus unserem Mund herausfließt. Wenn das Herz voll ist, also von was unser Herz erfüllt ist, kommt aus unserem Mund raus. Wir können auch andersrum drüber nachdenken. Sagt, was ich spreche, zeigt, was in meinem Herzen ist. Auch wieder so ein harter Satz, gell? So, hör dir mal ein Weilchen zu, dann weißt du, was in deinem Herzen ist. Oh oh. Ja, wie kriegen wir das hin, dass das Herz voll wird? Auch hier gibt uns die Bibel natürlich den entscheidenden Hinweis. Auch im Epheserbrief, 5. Kapitel, Vers 18 und folgende. Und sauft euch nicht voll Wein. Draußen steht ein unordentliches Wesen. Das sagt man nur komische Sachen dann. Sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, dem Herrn singt und spielt in eurem Herzen und Dank sagt Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So, das ist der Trick jetzt. Der Trick ist, ich sage es jetzt mal so salopp, wir reden, wir beginnen damit, wir entscheiden uns, ermunternd miteinander zu reden. Danksagung zu bringen für alles in jeder Lage. Ja, da entscheiden wir uns dafür. Tun wir das, dann gefällt es dem Heiligen Geist so sehr, dass er uns erfüllt. Wenn wir nun erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, was das Herz voll ist, geht der Mund über, kommt wieder Geisterfülltes aus unserem Mund, was den Geist Gottes wiederum erfreut und er uns noch so mehr, umso mehr erfüllt. Und so kommt das Rad ins Rollen. Aber die Entscheidung ist bei uns zunächst zu sagen, okay, wir ermuntern einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und wir sind dankbar. Und zwar hier heißt es sagen. Und auch diese Aussprache von Dankbarkeit kommt zunächst von unserer Seite. Wir beginnen diesen Lebensstil. Und das Wort Gottes sagt ja, dann werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und weil wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, reden wir wiederum Gutes. So, das heißt, in diesen Kreislauf, wenn ihr so wollt, einzusteigen, bedarf unserer bewussten Entscheidung. Und wo wir einander auch helfen, sagt, komm, lasst uns so miteinander reden. Lasst uns in dieser dankbaren Haltung miteinander umgehen und sprechen. Lasst uns Gott dankbar sein. Lasst uns mal ausprobieren und bewusst aussprechen, für was wir alles dankbar sind. Man muss es richtig tun. Das erfreut den Heiligen Geist und er erfüllt uns. Und dann ist klar, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ist das schwierig? Bedarf einer Entscheidung. Und zwar
immer mal wieder eine Entscheidung. Immer mal wieder eine Entscheidung. Ich merke, ich bin ausgestiegen aus diesem Prinzip, aus dieser Lebensform. Ich steige wieder ein. Ich treffe diese Entscheidung, denn ich will diesen Lebensstil leben. Mein Herz soll voll sein mit Gutem, mit Geist Gottes. Und aus meinem Mund soll Erbauliches rauskommen, Segen, der andere erbaut. Denn ich will nicht diese Stadt, meine Umgebung, meine Firma, meine Familie und so weiter, ich will es nicht dem gottlosen Geschwätz überlassen. Wir entscheiden uns, Segen weiterzugeben. Amen. Das hört sich gut an. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir natürlich beten. Das werden wir nicht tun. Wir werden jetzt reden. Und zwar werden wir anfangen, Gutes zu reden. Das muss man ja praktizieren. Wir haben gerade gesagt, wir müssen es entscheiden, uns dafür zu tun. Ich will es vielleicht nicht zu nahe rücken, aber doch herausfordern. Und werde euch jetzt darum bitten, dass ihr euch zusammenstellt, in größeren oder kleineren Gruppen. Größere Gruppen sind unbedrohlicher, kleinere sind intensiver. Könnt ihr euch entscheiden. Und beginnt mal Gutes zu reden über diese Stadt. Das ist nicht so schwierig, oder? Mönchengladbach ist ja eine klasse Stadt, da kann man ja viel Gutes finden. Ja? Und bitte, ich habe gesagt, nicht beten, sondern wir reden miteinander. Ja? Also nicht in dieses jetzt religiöse Verfallen und sagen, Herr, ich danke dir für diese Stadt. Nein, redet miteinander. Gutes. Herr, ich, ja, diese Dankbarkeit, die ich Gott gegenüber habe, zum Ausdruck bringen, ich rede Gutes miteinander. Ich verbiete euch nicht zu beten, aber ich will, dass ihr jetzt miteinander redet, denn das ist viel schwieriger, wenn man sich ins Angesicht guckt und sagt, heute reden wir mal gut über diese Stadt. Und ihr werdet merken, das ist vielleicht zunächst schwierig, aber dann macht es richtig Spaß. Können wir es probieren? So, ich wünsche euch ein segensreiches Reden. So ein paar Minuten und dann stoppen wir das. Okay, es war eine Anregung, jetzt mal auch bewusster es zu tun, ja, bewusst anzufangen, Gutes zu reden, jetzt über die Stadt, über die Familie, übereinander als Ehepaar, über eure Kinder, über die Gemeindemitglieder, über Kollegen. Es gibt genug Gelegenheiten, das, was wir jetzt hier ein bisschen angefangen haben, über die Stadt, dann an vielen anderen Stellen auch zu tun. Ich glaube, es ist jetzt auch noch gut, wenn wir zum Ende des Gottesdienstes auch dort euch Gelegenheit geben oder all denen Gelegenheit geben, die dieses Bedürfnis haben, zu sagen, Herr, entweder zum einen, ich bin wie festgelegt durch Worte. Ich habe das gemerkt heute, wenn ich darüber nachdenke, oder mir wird bewusst, da ist so eine Festlegung durch Worte in meinem Leben, dass wir Freiheit aussprechen. Ja, über das. Und ich möchte euch, während wir dann noch zwei, drei Lieder miteinander singen in der Anbetung, möchte ich euch einladen, wenn ihr gemerkt habt, da ist so eine Festlegung da in meinem Leben, dass ihr einfach hier nach vorne kommt und dass wir dann für euch beten und das lösen, ja, im Namen Jesu. Und während der Anbetung möchte ich euch einladen, wenn euch bewusst geworden ist, wo ihr unreines, gottloses, zerstörerisches geredet habt mit eurem Mund, dass ihr das zu Gott bringen könnt und sagen, Herr, reinige meine Lippen, vergib mir, wo ich unrein, schlechtes, zerstörerisches geredet habe, über wen auch immer, vergib mir, Herr. Ja, ich will, entscheide mich dazu, segensreich zu reden. Was gut ist, was erbaulich ist, auch was notwendig ist, aber immer mit der Zielrichtung, segensreich zu reden, sodass ihr das persönlich auch vor Gott in Ordnung bringen könnt. Okay? So, wenn jemand Gebet wünscht, kommt hier nach vorne, oder vielleicht besser auf die Seite wegen der Folie, dass man das besser sieht, also auf diese Seite, und dann werden wir für euch beten, und ansonsten, wenn ihr noch uns in zwei, drei Lieder leitet, bitte, geht das? Dankeschön. Und dass ihr dann vor Gott auch das festmachen könnt. Herr, reinige meine Lippen. Nimm die Kohle vom Altar, Herr, und berühre meine Lippen. Vater, ich preise dich und danke dir, dass du uns wunderbare Erlösung gebracht hast durch Jesus Christus. Dort am Kreuz ist alles vollbracht worden, alles. Wir brauchen nichts hinzufügen, nicht durch unsere eigenen Werke oder durch irgendeinen Hokuspokus. Du hast alles erledigt am Kreuz von Golgatha. Und wir gehen hin zum Kreuz, um uns Gnade um Gnade abzuholen. Um diese Erlösung, die du gebracht hast am Kreuz von Golgatha, in unser Leben hineinzunehmen, in die verschiedenen Situationen unseres Lebens hineinzunehmen. Wir wollen Erlösung, die du gebracht hast, leben. Wir wollen die Auswirkung der Erlösung erleben in unserem ganz persönlichen Leben. Also danke ich dir, Herr, dass du durch deinen Geist auch jetzt wirkst in unserer Mitte und dass wir Reinigung erleben. Und auch während wir jetzt anbeten und dieses Gute aussprechen über unseren Gott, dass du uns neu füllst mit deinem Heiligen Geist. So dieses dankbare Herz, dass du es erfüllst, Herr, und dass das Gute aus uns dann rauskommt, dass wir eine Woche vor uns haben, wo Gutes aus uns herauskommt, weil unser Herz voll ist mit Gutem von dir. Komm und wirke, du Heiliger Geist. Ich möchte auch diejenigen einladen in unserer Mitte, die so ein bisschen Ärger haben über Gott. Da sind 2, 3 da, die Ärger haben über Gott. Sag, Herr, ich verstehe dich nicht und ich ärgere mich eigentlich darüber. Auch wenn ihr das nicht so zum Ausdruck bringt, aber es ist so in eurem Herzen. So, ich bin erinnert an die Geschichte von der Witwe, zu der Elisa kam und Elisa verlangte etwas zu essen und sie sagte, ich habe das selber nichts. Und sie war auch ärgerlich. Und auch ärgerlich über ihren Sohn, warum der krank wurde und so weiter. Und Gott ist ihr begegnet, in dem einen Fall auch, wo sie all diese Gefäße herbeibringen sollte. Und alle wurden gefüllt. Aber es ist zunächst auch, diesen Ärger abzuladen und dem Herrn zu bringen und sagen, Herr, ich habe mich über dich geärgert, aber ich will dir neu vertrauen. Auch vertrauen, dass deine Worte wahr sind, dass deine Wirkungen wahr sind. Ich will dir neu glauben. So bring auch diese inneren Festlegungen oder Haltungen zum Herrn. Der Herr möchte dir begegnen, möchte dich segnen. Der Herr will dein Gutes, dass du gute Tage siehst. Danke, Herr. So lade ich uns ein, dass wir miteinander den Herrn anbeten, zu ihm kommen, uns reinigen lassen, wo es notwendig ist, bekennen vor ihm, wo es notwendig ist. Und wenn ihr Gebet der Befreiung möchtet, dann kommt ihr einfach nach vorne während der Anbetungszeit. Danke, Herr.